Vor euch steht jemand, der eine Zeitreise gemacht hat. Und zwar ist das so, ich habe schon seit ewig ein Steinzeit-Natel mit Prepaid-Karten. Kein MMS empfangen, kein WhatsApp, nicht aufs Internet. Und letzten Herbst habe ich gefunden, hey, jetzt ist genug. Es ist einfach fertig. Ich bin in den Sunrise-Shop gegangen und habe genau das gesagt, was mich gefragt haben, was kann ich für sie tun? Und ich sagte, sie, ich möchte eine Zeitreise machen und im Heute ankommen. Und dann habe ich mit so riesen Augen angeschaut, aber das funktioniert. Ich bin dann rausgegangen als stolzer Besitzer von einem Samsung Galaxy S6 mit Abo. Das heisst, ich habe jetzt WhatsApp, ich habe aufs Internet, ich habe MMS empfangen. Okay, ich gebe zu, ich bin mit einer riesen Verspätung auf den Zug vom technischen Fortschritt aufgesprungen. Aber ich habe es noch gemacht. Ob sich durch das meine Lebensqualität erhöht hat, ist ein ganz anderes Thema. Aber Fakt ist, ich habe am Fortschritt teilgenommen. Und wir sind von Sachen umgeben, die für uns alltäglich sind, wo aber auch einmal technischer Fortschritt waren. Wir haben Glühbirnen, wir haben Strom, wir haben Brille. Das sind Sachen, das hat es nicht immer gegeben. Es hat eine Zeit gegeben, wo man das nicht hatte. Und wenn man in der Bibel zwischen den Zielen liest, dann hat es auch dort Anzeichen von technischem Fortschritt, wo es manchmal gar nicht so bewusst sind. Schon ganz am Anfang in der Geschichte vom Turmbau zu Babel, 1. Mose, Kapitel 11, dort steht es: Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander: Lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Eine Ebene im Land Babel. Babel ist eine Wüstenregion. Und in der Wüste gibt es keinen Stein. Also, wenn du etwas möchtest bauen, dann musst du irgendein anderes Baumaterial nehmen als Stein, den man jetzt mal hatte. Zudem, wenn du etwas Grosses möchtest bauen, Steine haben verschiedene Grössen, haben verschiedene Formen. Ich denke, für grosse Sachen ist das nicht so geeignet. Und dann kommt der Fortschritt. Lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die ältesten Ziegel, die man gefunden hat, die sind aus der Region von Babel. Und sie bestehen aus Lehm. Lehm ist neben Holz und Stein eines der ältesten Baumaterialien. Und der Lehmziegel ist das älteste vorgefertigte Baumaterial überhaupt. Es wird angenommen, dass der Lehmziegel in Babel erfunden worden ist. Und es gibt Leute, die behaupten, dass die Verse eigentlich Dokumentation von dieser Erfindung sind. Und ich denke, so explizit, wie die Aussage da steht, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen wollen, hey, komm, wir bauen mal auf eine neue Art. Wir machen etwas Neues. Lehm besteht aus Sand, Schluff und Ton. Und all diese Sachen gibt es in den Wüstenregionen mehr als genug. Und ein Lehmziegel, die kannst du alle gleich formen. Und durch das kannst du nachher viel präziser bauen. Das ist technischer Fortschritt. Wir bauen auf eine neue Art. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast eine neue Bauart entdeckt. Wow, hey, was machen wir jetzt? Hey, ich habe eine Idee, wir bauen etwas, was vorher noch nie da war. Etwas Gigantisches. Eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel aufgeht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Wir leisten etwas, was vorher noch niemand gemacht hat. Wir setzen da etwas an, was es vorher noch nie gegeben hat. Ein Denkmal von unserer Erhabenheit, damit alle sehen, wie gut wir eigentlich sind und wie es wir drauf haben. Wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Das heisst, Fortschritt hat auch Schattenseiten. Die Leute haben den Lehmziegel erfunden. Und das ist wahrlich eine außergewöhnliche Leistung. Aber sie wollten die Leistung in Form von dem Turm präsentieren, damit alle sehen, wie gut das sie sind. Sie sind nur gut, weil sie das entdeckt haben. Hätten sie den Lehmziegel nicht erfunden, wer wäre es denn? Ja, einfach Durchschnitt. Im Grunde genommen ist das eigentlich nicht nur die Entdeckung des Lehmziegels, sondern die Entdeckung der Leistungsorientierung. Du bist, was du leisten kannst. Verlassen wir die Geschichte und spulen in der Bibel ein bisschen nach vorne. Der Abraham kommt, er kommt eine Verheißung über von Gott, er wird der Stammvater von einem mächtigen Volk werden und Abraham hat nachher einen Sohn und der Sohn hat zwei Söhne und nachher haben sie 12 Söhne und dann kommt eine Hungersnot. Sie wissen, in Ägypten gibt es Essen. Also komm, wir gehen auf Ägypten Und dort haben nachher die 12 Söhne wieder Söhne und wieder Söhne und wieder Söhne. Und nach 400 Jahren merken die Ägypter plötzlich, du, wir haben ein Ausländerproblem. Es gibt zu viele von denen und sie werden langsam zu mächtig. Müssen wir etwas unternehmen? Was machen sie? 2. Mose, Kapitel 1, Vers 13. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Also da haben wir wieder den Lehmziegel. Und es heisst mit Gewalt zur Fronarbeit. Das ist so eine Geheimsprache und es bedeutet Sklaverei. Fronarbeit, das klingt immer so gut. Die Ägypter haben die Juden versklavt und sie mussten arbeiten. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen. Und als Jude denkst du, im Moment, Lehmziegel herstellen. Seit dem Turm in Babel wissen wir, dass der Lehmziegel für Leistungsorientierung steht. Und was mache ich den ganzen Tag? Einen Lehmziegel herstellen, dann einen zweiten herstellen, dann einen dritten herstellen, dann einen vierten. Und morgen ist genau das Gleiche. Und übermorgen auch. Ich tue ja nichts anderes machen als Lehmziegel. Produzieren. Und die Frage, in was besteht der Wert von einem Sklaven, von einem guten Sklaven? In dem, dass er gute Arbeit macht. Und wenn du als Sklave ein besseres Sklave möchtest werden, was musst du dann machen? Du musst einfach besser sein als die anderen und noch mehr herstellen als die anderen. Die Sklaven schreien zu Gott. Und Gott schickt den Mose, um das Volk zu befreien. Am Anfang geht der Schuss hinten raus. Weil der Pharao befiehlt, liefert den Leuten kein Stroh mehr für die Herstellung der Ziegel. Sie sollen es ab jetzt selbst sammeln. Trotzdem sollen sie aber genauso viele Ziegel herstellen wie bisher und nicht einen weniger. Stroh tut einem Lehmziegel viel mehr Stabilität verleihen und es tut die Isolierfähigkeit verbessern. Und die Juden haben jetzt extrem erschwerte Arbeitsbedingungen. Sie haben die gleiche Leistung in der gleichen Zeit mit weniger Ressourcen. Kommt dir das bekannt vor? Auch schon mal erlebt? Rationalisierung, sagt man dem in der Wirtschaft. Fühlst du dich manchmal auch so wie in Ägypten? Ist manchmal Leistung auch das, was dich ausmacht, was deinen Wert ausmacht? Wir sind in einer westlichen Welt, sind wir wahnsinns leistungsorientiert. Wir sind in einem Leistungsdenken geprägt. Und es fängt schon bei den kleinen Kindern an. Wenn sie sich das erste Mal drehen können, oh, dann klatschen wir, dann ist es gut. Und wenn sie dann nachher selber stehen können, ohne umzukehren, wow, dann kommen sie Anerkennung über. Und wenn sie den ersten Schritt gehen, dann erst recht. Und im Kinski geht es weiter. Wenn kommt, steht ein Lob über. Wenn du gerade ausschneiden kannst. Oder wenn du ausmalen kannst, ohne über den Rand zu kommen. Dann bist du gut. Hey, der ist etwas, der kann etwas. Und in der Schule geht es dann gleich weiter. Es sind die Noten, die dich ausmachen. Es gibt die guten und die schlechten Schüler. Und im Job, wie ist es nachher? Du bist auch wieder an der Leistung gemessen. Also wir sind total leistungsorientiert. Und vor allem geht es in der Freizeit weiter. Wir messen uns dort manchmal halt mit unseren Freunden. Wie viel Sport hast du machen diese Woche? Ah, okay. Ich mehr. Ich bin besser. Unsere Gesellschaft ist gedanklich immer noch in Ägypten. Ich will mehr als nur gut sein. Und durch das... Das kann ich nur erreichen, wenn ich besser bin als andere. Und darum muss ich mehr leisten als andere. Und wenn ich das gemacht habe, mache ich ein Foto, kann ich jetzt auch und das auf Facebook posten. Und man hoffentlich mega viele Likes über. Die Juden in Ägypten sind geprägt von einem System der Leistungsorientierung. Ich bin, was ich leisten kann. Der Mose schafft es dann, das Volk rauszuholen, mit Gottes Hilfe. Und in der Wüste begegnet ihnen Gott und sagt, hey, ich möchte euch zeigen, wie ihr leben sollt. Ich gebe euch Gesetz und Gebot. Und in dem ersten Gebot geht es darum, wie soll Gott und Mensch zusammenleben. Und in dem restlichen Gebot geht es darum, wie kannst du leben oder wie könnt ihr als Volk leben, dass ihr ein angenehmes Leben habt. Und er fährt nachher an in Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Gott sagt, mach deine Arbeit. Schaffen ist wichtig, aber du bist nicht das, was du leisten kannst. Dein Wert liegt nicht in deiner Leistung. Darum sollst du einen Tag nicht arbeiten und darüber nachdenken oder dich erinnern, dass du nicht mehr in Ägypten bist. Und dass dein Wert nicht in dem liegt, wie viele Ziegel du produzieren kannst. Meine Frage an dich. Wo bist du? Bist du noch in Ägypten? Bist du noch in einem Denkmuster von der Leistungsorientierung gefangen? Wo bist du? Und ich denke, das ist eine ganz essentielle Frage. Und weil die Frage so wichtig ist, ich habe einen Kugelschreiber auf euren Platz. Und ich, nicht, ich glaube, es hat heute keinen Gottesdienstzettel gegeben, ist das richtig? Ja. Also, dann machen wir es wie früher, dann könnt ihr ein W auf eure Hand schreiben. Und jedes Mal, wenn ihr das W seht, dann soll das eine kleine Standortbestimmung sein. Für wo bin ich? Bin ich noch in Ägypten? Bin ich in der Leistungsorientierung gefangen? Wo bin ich? Und vielleicht ist das noch ein bisschen schwierig für dich und du sagst, ich weiss gar nicht, trifft das auf mich zu oder nicht? Dann habe ich 3 Kontrollfragen für dich mitgenommen, um das zu überprüfen. Kontrollfrage 1. Ist es schwierig für dich, anzusitzen und nichts zu machen? Ist vielleicht mehr für die Hausfrauen geeignet, merkt ihr? Die, die ich kenne, haben meistens Mühe. Einfach mal nichts machen. Nicht lesen, nicht auf dem Nattel etwas machen. Einfach sein. Ist das schwierig für dich? Ja, meine Männer haben meistens nicht so Mühe mit dem, oder? 2. Kontrollfrage. Ist es schwierig für dich, etwas Schönes zu machen, etwas Schönes zu erleben und es niemandem zu erzählen? Einfach für dich behalten. Und 3. Kontrollfrage, ist es schwierig für dich, Menschen, die weniger erfolgreich sind als du, als absolut gleichwertig anzuschauen? Und falls du eine oder mehrere von diesen Fragen mit Ja beantwortet hast, hast du möglicherweise ein Leistungsproblem und du definierst dich zu fest über das, was du machst. Sich über Leistung zu definieren, ist ein Denkmuster, das dem von der Sklaverei sehr ähnlich ist. Deine Leistung, nein, dein Wert liegt in deiner Leistung. Gott hat die Juden nicht nur aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit, sondern aus einem Denksystem von der Leistungsorientierung. Und wenn du noch in dieser Leistungssklaverei drin bist, hey, dann lass es los. Lass den Lärmziegel los. Jesus ist gekommen, um dich aus dem Denkmuster zu befreien. Was du leisten kannst, ist nicht, was dich definiert, sondern dass du ein Geschöpf von Gott bist, wo der Weg zurück zum Vater gefunden hat. Das definiert dich. Wir spulen wieder führen. Mit Gottes Hilfe schafft das Volk dann auch nach 40 Jahren aus der Wüste raus. Sie nehmen das gelobte Land ein, sie lassen sich nieder. Sie werden von Nomaden zu sesshaften Landwirten. Und Gott fährt an, segnen, was sie machen. Die Wirtschaft floriert. Das Land wird zu einem Königreich. Und wo der 3. König, der Salomo, auf dem Thron sitzt, hat das jüdische Volk einen Wohlstand erreicht wie noch nie zuvor. Er gilt als der weiseste Mann auf der ganzen Welt. Und für das Volk herrscht zum ersten Mal Frieden. Sie haben grosse Städte. Der König hat einen prachtvollen Palast. Und sie bauen den beeindruckenden Tempel, wo Gott höchstpersönlich einzieht. Ein Symbol von Gott ist mitten unter uns. Alles ist gut. Alles? Nicht ganz. Wenn man genau anschaut, merkt man, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. 1. König, Kapitel 9, Vers 15. Das folgende ist der Bericht über die Fronarbeiter, die König Salomo verpflichtete, um das Haus des Herrn, den königlichen Palast, den Milo, die Stadtmauer von Jerusalem und die Städte Hazor, Megiddo und Geser zu bauen. Auf was beruht der Wohlstand vom Volk? Auf was ist das Königreich aufgebaut? Auf die Arbeitsleistung von zu Fronarbeit verpflichteten Leuten, also auf Sklaverei. Okay, Moment. Mit Haus des Herrn ist der Tempel gemeint. Wer hat den Tempel gebaut von dem Gott, der sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Sklaven. Also die Unterdrückten sind zu Unterdrücken geworden, innerhalb von wenigen Generationen. Sie sind eigentlich wie die Ägypter vorher. Die Städte Hazor, Megiddo und Geser sind erwähnt. Wenn wir gerade nachlesen, heisst das, es sind befestigte Städte. Und eine befestigte Stadt ist nichts anderes als ein Militärstützpunkt. Der Frieden, der muss ja auch gesichert sein. Und was macht dann noch der Salomo? 1. König 10, Vers 26. Salomo schuf sich ein riesiges Heer aus 1400 Streitwagen und 12.000 Pferden. Er stationierte sie in den Garnisonsstädten und bei sich in Jerusalem. Israel ist eine gewaltige Armeemacht geworden. Und nur zwei Verse weiter steht, Salomos Pferde wurden aus Ägypten und aus Koe eingeführt. Die königlichen Händler erwarben sie dort zum üblichen Preis. Dann wurden sie an die Könige der Hethiter und an die Könige von Aram weiterverkauft. Streitwagen und Ross sind Basis von jeder erfolgreichen Armee dazumal. Heute wären das Drohnen oder Kriegsflugzeuge. Und der Staat erkauft sie in Koe und in Ägypten ein, also geht zu seinem ehemaligen Sklavenhalter. Und nachher verkauft er sie an die Hethiter und Aramiter. Import, Export. Der König von Israel ist im Waffenbusiness. Der König von Israel war ein Waffenhändler. So schräg. Irgendetwas läuft mächtig schief. Und es gibt noch einen Vers, der für mich ganz offensichtlich ist. Vers 14, dort heisst es, Salomo nahm alljährlich 666 Talente Gold ein. Ich habe keine Auslegung gefunden zu dem spezifischen Vers. Aber im Neuen Testament ist die Zahl 666 steht für alles, was gegen Gott ist. Irgendetwas ist schief. Und trotzdem bringt der Salomo jährlich seine Brandopfer, seine Dankopfer dar. Er betet Gott da im Tempel und er tut seinen Willen. Und Gott segnet ihn. Im Vers 23 steht, auf diese Weise übertraf König Salomo alle anderen Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Merkst du etwas? Der ganze Bericht, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, wie krass das der Salomo war und wie viel besser er war als all die anderen um ihn herum. Er ist in seinem Denken immer noch in Ägypten. Und wenn einer Erfolg hat, so wie er, dann spricht das um in der Nachbarschaft. Nächster Vers. Von überall her kamen die Menschen, um ihn zu sehen und Zeugen der Weisheit zu werden, die Gott ihm verliehen hat. Erfolg zieht immer Menschen an. Nachahmer, Nieder, Bewunderer. Und von einem spezifischen Besuch wird berichtet. Die Königin von Saba geht vorbei. Und es steht, dass sie, nachdem sie die Weisheit und seinen Palast gesehen hat, dass sie vor Staunen außer sich war. Und sie hat gesagt, ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Deine Weisheit und dein Reichtum sind weit größer, als man mir sagte. Wie glücklich dieses Volk sein muss. Welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag für Tag zu dienen und deine Weisheit zu hören. Die Königin weiß, wie man einen Mann schmeicheln muss. Ich finde es interessant, dass eine Frau vorbeigeht. Ihr Frauen, was würde passieren, wenn euch ein Mann mal den Geschirrspüler ausräumt oder die Wäsche zusammenlegt und ihr nachher ihm sagt, hey, ich habe es nicht geglaubt, bis ich hier angekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Wie gut ist es, was du gemacht hast? Wie glücklich sind wir als deine Familie? Was für ein Vorrecht, dich als Vater und Ehemann zu haben. Was wird passieren? Am ersten Mal denkt er, du, was läuft? Und wenn er es immer wieder hört, dann fängt er es an glauben. Und dann räumt er den Geschirrspüler raus und denkt, ich bin wahrlich ein Siebensieg. Wow! Wenn man immer wieder hört, wie gut das man ist und wie erfolgreich das man ist, dann steigt das einem zu Kopf. Und ich glaube, genau das ist auch dem Salomo passiert. Es ist ihm zu Kopf gestiegen. Und wenn es einem zu Kopf steigt, dann wird man süchtig danach. Und man fängt an, Sachen zu machen. Von diesen Sachen weiss man, ich mache sie eigentlich nur, damit ich wieder Anerkennung bekomme. Und vielleicht fährst du mit der Zeit auch an Sachen machen, die eigentlich gegen deine Integrität sind. Die du eigentlich gar nicht gut findest. Ein Beispiel, das auch Salomo passiert ist. Als König hat er das Gesetz gekannt. Im 5. Mose gibt es eine Passage, die heisst sinngemäß, wenn er dann ins verheißene Land reinkommt und ihr mit der Zeit einen König wendet, dann ist es ganz wichtig, dass, Vers 16, der König soll nicht viele Pferde besitzen. Er darf niemanden vom Volk nach Ägypten schicken, um dort Pferde zu beschaffen. Denn der Herr hat gesagt, ihr dürft nie wieder nach Ägypten zurückkehren. Er soll sich nicht viele Frauen nehmen, damit er sich nicht vom Herrn abwendet. Und er soll sich nicht übermäßig viel Gold und Silber anhäufen. Das sind Anweisungen im Gesetz, die direkt von Gott gekommen sind. Und was macht der König nur wenige Generationen später? Er schickt Leute nach Ägypten, um massiv viel Rösser zu posten. Er hat übermäßig viel Silber und Gold und er wird sich viele Frauen nehmen und er wird sich vom Herrn abwenden. Er verstößt gegen alles, was im Gesetz war. Wir wissen auch, wie diese Geschichte ausgeht. Der Salomo nimmt sich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Viele von denen sind aus dem Ausland und ich denke, die meisten von diesen Eheschlüssen sind politisch motiviert. Das stabilisiert den Frieden, das bringt gute Geschäftsbeziehungen. Aber die Frauen bringen auch ihre Glauben und ihre Götter mit ins Land. Und am Salomo, sein Herz wendet sich immer mehr von Gott ab und am Götzendienst zu. Das ist der Anfang vom Ende für das Reich. Eine Generation später wird es zerschlagen. Es gibt ein Nordreich, ein Südreich. Und später kommen die Babylonier und nehmen das ganze Volk in Gefangenschaft. Der Kreis schließt sich. Wir sind wieder in Babylon und das Thema ist wieder Sklaverei und Gefangenschaft. Es ist wie wenn der König Salomo vergessen hätte, wer er ist und wo er herkommt. Wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich jemand. Das hat er gedacht. Erfolg definiert mich. Und ich ertappe mich oft, dass das bei mir auch so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir eventuell auch so ist. Wir streben ja nicht nur nach Erfolg, aber wir streben auch nach Erfolg. Weil mit dem Erfolg kommt Anerkennung. Und mit der Anerkennung kommt Wert. Im Grunde genommen streben wir nach Wert und versuchen es, über den Erfolg überzukommen. Erfolgreich sein ist per se ja nichts Negatives. Aber wenn ich meinen Selbstwert daran knüpfe, kann es passieren, dass ich wie der Salomo meine gottgegebenen Werte vergesse. Um jeden Preis erfolgreich sein wollen, das führt zu Burnouts, das führt zu Eifersucht, das führt zu Mobbing oder wie beim Volk Israel zu Gefangenschaft. Und eigentlich sind das Probleme der heutigen Zeit. Interessant ist, dass Gott sein Volk nicht verlässt, wo sie in der Gefangenschaft sind. Und mit dem sagt er, euch ein Erfolg ist nicht, was euch definiert. Und ich möchte euch oder ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wie erfolgreich du auch immer bist, im Elternsein, im Geld verdienen, in irgendeinem Hobby. Das ist nicht das, was dich ausmacht. Dein Erfolg ist nicht das, was dich definiert, sondern dass du ein Geschöpf von Gott bist, der den Weg zurück zum Vater gefunden hat. Das definiert dich. Ich glaube, ich könnte den Kugelschreiber noch einmal vornehmen. Und ich könnte neben das W, darf ich dir noch zuerst ein E und nachher ein R aufschreiben. Und das steht für Erfolg. Und jedes Mal, wenn ihr das E und das R anschaut und an Erfolg erinnert werdet, solltet ihr euch fragen, bin ich am Erfolgsversessenen, Waffenhändler denken, wieder mal auf den Leim gerochen. Suche ich meinen Wert im Erfolg hinein? In unserer heutigen Gesellschaft führt Leistung und Erfolg zu Anerkennung. Das definiert uns. Aber eigentlich sind das Lügen. Im Reich Gottes führt nicht Machen oder Haben zu Wert, sondern Sein, Kind Gottes sein. Das schenkt uns Wert. Und das Problem ist aber, wir sind so geprägt und wir fallen immer wieder in das Denkmuster rein. Aber Prägungen kann man auch entprägen. Und es gibt zwei Wege dazu. Erstens, das Waffenhändler-Denken ablegen. Aus Gottes Perspektive bist du unglaublich wertvoll. Einfach so, ohne dass du etwas dafür machen kannst. Das ist einfach so. Punkt. Da kannst du nicht darüber diskutieren. Das ist so. Dein Wert liegt in deiner Gotteskindschaft. Es gibt ganz viele Bibelversen, die diese Aussage unterstreichen. Und ich möchte jetzt aber nicht alle bringen, sondern wenn das für dich ein Thema ist, das schwierig ist zu fassen, dann geh ins Internet und google mal Liebesbrief von Gott. Das ist eine Zusammenstellung von wunderbaren Versen aus der Bibel, die das bezeugen. Und vielleicht druckst du den aus, hängst ihn in dein Zimmer oder du nimmst einzelne Versen, lernst die auswendig oder betest die Versen. Aber setz dich mit dem Thema auseinander. Und wenn das noch nicht genug ist, dann denk doch mal ausgiebig über folgende Bibelstelle nach. Wo der Johannes den Jesus tauft und der Himmel geht auf und die Stimme von Gott ertönt und sagt, das ist mein Sohn. An dem habe ich Freude. Was hat Jesus zu dem Zeitpunkt gemacht, um die Anerkennung vom Vater überzukommen? Nichts. Er hat weder predigt, noch geheilt, noch irgendein Gleichnis erzählt. Das ist ganz am Anfang, bevor er seinen Dienst anfängt. Er hat noch nichts gemacht und doch kommt er die Anerkennung über. Oder wo ein paar Jahre später Jesus am Kreuz für uns alle stirbt, also für dich und für dich und für dich und für mich. Was haben wir zu dem Zeitpunkt gemacht, dass er für uns stirbt? Nichts. Verändertes Denken funktioniert nur, wenn wir anfangen, uns mit einem neuen Gedanken gut auseinanderzusetzen. Was mir sehr stark geholfen hat, gerade in dieser Thematik, ist eine Frage, die mir in der Jüngerschaftsschule einen Lehrer mitgegeben hat. Und dort ist folgendermaßen gegangen. Er hat gesagt, wenn Gott dich dazu berufen würde, jetzt auf eine Alp zu gehen und den Rest von deinem Leben auf dieser Alp zu verbringen und einfach Gemeinschaft mit Gott pflegen, wäre das okay für dich? Und mein erster Impuls war, nein, ich möchte irgendetwas Cooles machen für Gott. Ich möchte etwas Grosses machen für Gott. Ich möchte etwas leisten, etwas machen. Und dann ist der zweite Impuls gekommen, ja, aber wenn das ja Gottes Wille wäre, dass ich das mache, dann wäre das ja das Richtige. Und sehen das Dilemma? Und mit dieser Frage werde ich immer wieder frisch herausgefordert, wenn ich in Gefahr bin, ins Leistungsdenken hineinzurutschen. Ich möchte die Frage mitgeben und lass sie auch dein Begleiter werden. Lass sie dein Denken verändern, weil durch das wird sich dein Handeln verändern und durch das wird sich dein Leben verändern. Ist jetzt mehr aus der Theorie raus, vielleicht bist du ganz ein anderer Lerntyp, vielleicht bist du mehr ein Praktiker, so einen zum Anpacken. Dann gibt es einen zweiten Weg. Und zwar den Lähmziegel loslassen. Du kannst anfangen, so zu tun, als ob du schon geschnallt hättest. Als ob du das schon verinnerlicht hättest. Und ich habe drei Vorschläge, wie du das machen kannst. Vorschlag 1. Gib grosszügig von deinem Geld und von deiner Zeit. Lass andere an deinen Erfolg profitieren. Weil Erfolg haben ist okay. Lass sie profitieren. Und jetzt kommt der Clou. Sag es niemandem. Sag es niemandem, wem du geholfen hast und was du gemacht hast. Vorschlag 2. Sitz jeden Tag eine Viertelstunde an und mach einfach nichts. Okay, die Männer machen eine Viertelstunde mal etwas vielleicht. Aber sonst sitzen die Viertelstunde an, machen nichts und wenn ihr das 7 Tage durchgezogen habt, dann fangen sie an zu geniessen. Das ist die Zusatzaufgabe. Dritter Vorschlag. Schaut auf Erfolg von anderen und versucht dich ehrlich mit ihnen zu freuen. Vor allem, wenn sie dann noch erfolgreicher sind als du, hey, dann sag ihnen, wie gut sie es gemacht haben. Schenke ihnen Anerkennung. Und wenn du die Punkte regelmäßig praktizierst, dann wirst du anfangen, anders zu denken und dein Innere wird sich verändern. Und dein Leben wird sich verändern. Ich komme zum Schluss. Es ist nicht falsch, sich Mühe zu geben, hart zu arbeiten und eine gute Leistung zu vollbringen. Erfolgreich sein ist keine Sünde. Ganz im Gegenteil, es ist okay, Zeit und Arbeit in etwas zu investieren und dann Früchte davon zu ernten. Aber es ist nicht das, was dich ausmacht. So wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, kann er dich aus der Sklaverei von der Leistungsorientierung befreien. Mit seiner Hilfe kannst du das erfolgsversessene Waffenhandler-Denken ablegen und eine neue Gesinnung bekommen. Aber das kannst du nur über das Kreuz. Und darum kannst du das letzte Mal noch deinen Kugel vornehmen. Und hinter die Buchstaben kannst du das Kreuz von Golgatha zeichnen. Und das lehnt sich dann nachher folgendermaßen: Am Kreuz ist der Wehr, wo mir Wert gibt. Am Kreuz ist der Wehr, wo mir Wert gibt. In Gottes Augen bist du unendlich wertvoll, unabhängig von Leistung und Erfolg. Deine Aufgabe ist es, das zu glauben, zu verinnerlichen und zu leben. Und wenn du das schaffst, dann ist das der grösste Fortschritt, den du jemals daran teilnehmen wirst. Amen.